The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Comedienne Janka Partisanka. Ich begrüße die Comedienne Janka Partisanka in meiner Sendung. Liebe Janka, wie schön, dass es endlich geklappt hat.
Ja, vielen Dank auch für deine Geduld. Ich freue mich sehr.
Ja, also ich hatte schon vor ein paar Monaten angefragt, aber jetzt hat es endlich geklappt, kurz bevor, weil ich höre, im Juni höre ich auf mit meinem Podcast, gehe ich in Sommerpause.
Ah, okay.
Deswegen bin ich froh, dass...
Habe ich es noch geschafft?
Ja, eine der letzten Sendungen jetzt. Also... Du bist eine Comedienne. Ich bin ehrlich gesagt auf dich aufmerksam geworden. Es gibt ein Interview, einen Podcast, da bist du Gast. Weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Zungenspitzler oder irgendwas?
Zungenspitzer, genau.
Ja, Zungenspitzer heißt es. Und ich glaube, das habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe das mir angehört irgendwann mal und fand das ganz spannend. Also das Ding ist gar nicht lang, es dauert 15 Minuten oder so, aber ich fand es ganz spannend, was du da erzählst. Du bist nämlich, also du bist geboren in der ehemaligen DDR. Und bist dann nach Russland gegangen?
Dazwischen lag einige Zeit.
Ja, ja, das war sehr kurz jetzt formuliert. Ja.
Aber das waren auf jeden Fall wichtige Stationen in meinem Leben. Du hast es schon gut zusammengefasst.
Naja gut, weißt du, warum ich das auch sage? Weil ich habe hier schon öfter mal die Comedienne Lisa Kuss in meiner Sendung gehabt. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Ja, ist eine sehr geschätzte Kollegin von mir.
Ja, genau, die liebe Lisa. Und... Sie ist ja Russin, also das ist nochmal, hat nochmal andere Wurzeln. Bei dir dachte ich auch erst, auch durch deinen Bühnennamen, deinen Künstlernamen, dachte ich auch, du bist Russin. Aber das bist du gar nicht, deswegen meinte ich das eben mit
das
geboren.
Das bin ich gar nicht, genau.
Nee, du bist eine Deutsche.
Aber so ein bisschen Ostblock eben, ne? Ich glaube schon, dass die Sozialisation in der DDR da sehr viel gemacht hat, dass man nicht bei allen, bei manchen ist auch keine Russland- oder Ostblock-Affinität geblieben. Aber zum Beispiel bei meinen Eltern, also da war das dann eher so, sobald sie die Möglichkeit hatten, raus und wegzukommen, war alles Russische dann irgendwie, oh nee, kein Bock mehr drauf. Und bei mir war es dann eher so das Gegenteil, dass ich das gerade spannend fand, als es dann sozusagen nicht mehr im Trend war.
Naja gut, auch dann erstmal auch Schule, gell? Also da wird man ja damit konfrontiert. Man lernt Russisch, oder? Oder man lernt
ja,
Russisch.
Ja, tatsächlich. Ich bin 81er Jahrgang, das heißt, ich war erste, zweite Klasse, noch ganz klassisch. Meine Schule hieß Polytechnische Oberschule Magnus Poser. Das war noch ganz klassisch DDR-konform. Und dann dritte Klasse war schon so ein Umschwung. Und ich war tatsächlich auch eine der ersten oder der erste Jahrgang, der ab dritte Klasse Englisch machen durfte. Und dann kamen sowieso sehr viele Umwälzungen im Schulsystem. Das war sehr chaotisch. Also erstmal, dass es überhaupt Grundschule gab, dass in Thüringen dann Gymnasien eingeführt wurden. Da war sehr viel Umbruch. Und genau, ich war der erste Jahrgang, der Englisch lernen konnte. Und auch später, als man dann die Wahl gehabt hätte, Russisch zu machen, war es einfach so unpopulär, dass keine Kurse zustande kamen. Also ich hätte gerne dann in der Schule noch Russisch gelernt, aber... Es kamen nicht genug SchülerInnen zusammen und da war dann ja quasi mein erstes Zusammentreffen mit der russischen Sprache, also oder wo ich es lernen konnte, an der Volkshochschule. Das war so die erste Möglichkeit vor dem Studium.
Das ist ja interessant. Warum war das so unpopulär?
Also die Orientierung gen Westen war einfach sehr groß. Also ja, das war natürlich so, dass das Neue, ne, auch so ein bisschen das Heilsversprechen, eben das Reisen. Reisen konnte man vorher, also eigentlich auch gar nicht so leicht. Und ich als Kind habe das natürlich gar nicht so mitbekommen. Aber durch meine Eltern natürlich, die auch gesagt haben, oh, Frankreich, Italien, Ziele, von denen man früher nur träumen konnte, wo eigentlich klar war, da wird man nie hinkommen. Ne? Das stand dann so ganz oben. Und ja, entsprechend war Russisch auch, also nicht nur negativ, sondern auch mit was Altem und Rückschrittlichen sozusagen belegt, was man abstreifen wollte. Also wir als Familie haben uns sozusagen gen Westen orientiert, auf allen Ebenen, auch sprachlich, also auch dahingehend, dass ich das Gefühl hatte, nochmal eine neue Sprache zu lernen, nämlich wie man richtig Deutsch spricht, ohne zu verraten, dass man aus dem Osten kommt. Weil eben auch das irgendwie so, da kann man sich so in vielen Situationen sehr unwissend und auch so ein bisschen klein und auch da rückschrittlich vor.
Mit so Dialekt auch, meinst du?
Dialekt, aber tatsächlich auch, also eine Situation, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, wir waren irgendwo im Westen, kurz hinter der Grenze, wahrscheinlich war das vielleicht sogar noch mit dem letzten Begrüßungsgeld, was wir hatten, waren wir einkaufen und meine Mutter schimpfte mit meinem Vater, weil der sagte, oder meine Mutter meinte zu ihm, du kannst ja nicht sagen, haben sie Pullover oder was auch immer das war. Natürlich haben die das hier. Du musst fragen, führen sie? Naja. Und das war echt, also es ist mir so hängen geblieben, einfach, dass man sich eben schon allein durch sprachliche Gepflogenheiten gar nicht unbedingt dialektal verrät. Und dahinter stecken ja ganz andere Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte auch. Und ich habe Sprache immer sehr gemocht, aber ich würde so rückblickend sagen, das war so eine Phase, wo ich mich auch sehr stark angepasst habe. Ich habe tatsächlich auch versucht, meinen Dialekt abzulegen. Das war mir sehr wichtig, dass man nicht erkennt, dass ich aus dem Osten komme. Und also, dass ich damit natürlich auch so ein Stückchen Identität von mir vielleicht was abgeschnitten habe oder zumindest, das war was, was ich nicht so zeigen wollte. Also man war nicht stolz darauf, dass man irgendwie aus dem Osten kam. Sondern es ging sehr stark um Anpassung, mitmachen, mitkommen.
Ich glaube, schon, dass es auch ein Generationsding war. Also ich, Teil meiner Familie, meines Großvaters, die kamen eben aus Schlesien und sind dann, als sie vertrieben worden sind, sind die im Osten hängen geblieben. Mein Großvater ist durch den Krieg der Einzige gewesen, der in den Westen gekommen ist. Und der Rest der Familie war im Osten so. Das heißt, wir hatten da immer irgendwie, war immer Kontakt. Und kurz nach dem Mauerfall war ich dann als Kind auch drüben. Und da, für mich war das natürlich, wir sind in ein Kaufhaus reingegangen. Habe ich gedacht, das ist, macht gleich zu. Da gab es gar nichts und so. Aber das war halt so. So war das halt. Und aber die älteren Menschen, die ich dort kannte, also zum Beispiel die Vermieter meiner Urgroßeltern, die dann noch gelebt haben und so, die hatten ja ein ganz anderes, die haben auf dem Land gelebt und so, es war sehr abgeschieden, so, da hast du das Gefühl gehabt, die Uhr tickt da einfach noch ganz anders. Die haben da auch gar nicht so drüber geredet, aber man hatte das Gefühl, die haben ein ganz anderes Verhältnis zum Osten oder zur DDR, ja. Also haben nicht das Wollen, nicht unbedingt, die waren sehr immer, wenn die haben uns ja auch hier teilweise besucht, die waren dann, hatten ja schon ein gewisses Alter, die durften ja dann auch vorher schon raus und so. Und die waren über alles ganz erstaunt und so weiter und so fort, ja. Aber sie waren nie, man hat das gar nicht so gemerkt. Also man hatte nicht das, die waren immer froh, wenn sie wieder auch zu Hause waren, weißt du?
Ja, das ist spannend, das stimmt. Ja klar, also ich war natürlich auch so, ich habe das ja auch gemerkt. Ich bin in einem Alter, plötzlich eröffnen sich mir krasse Möglichkeiten. Und das, glaube ich, habe ich, ich weiß nicht, ob mir das so viel gespiegelt wurde oder ob ich das selber so intuitiv erkannt habe oder ob das auch einfach so kommuniziert wurde. Ne? Wir waren dann plötzlich auch in einer Leistungsgesellschaft, das gab es ja vorher nicht. Aber das bedeutete eben auch neue Chancen. Das heißt, wenn man gut war, wenn man Fremdsprachen konnte, wenn man interessiert, engagiert war, wie auch immer, dann konnte man plötzlich Dinge, die meine Eltern halt nicht konnten. Und das hat mich wiederum auch sehr stark, glaube ich, motiviert.
Aber diese, also jetzt hast du ja gesagt, dann eben schon so eine Nähe zu Russland. War das dann so eine Art auch Rebellion, dass du, oder so, dass du gesagt hast, ich mache jetzt gegen den Strom. So, ich mache jetzt das.
Tatsächlich, es ist ein bisschen widersprüchlich, ne? Und vielleicht lässt sich das gar nicht so einfach erklären. Also ich glaube, emotional hatte ich tatsächlich immer eine sehr große Faszination für Russland, obwohl ich jetzt familiär da auch keine Berührungspunkte hatte. Aber ich habe es immer gemerkt, zu verschiedenen Begebenheiten. Also ich hatte einen Klassenkamerad, der Papa kam aus der Ukraine, das fand ich immer wahnsinnig spannend und ich war auch immer super fasziniert. Der hat als Dolmetscher gearbeitet. Da wollte ich immer ganz viel wissen und fand das auch immer super aufregend, wenn er dann gereist ist und was er erzählt hat. Also das zum einen so eine emotionale Komponente, dann glaube ich Rebellion beziehungsweise dieses gegen den Strom auf alle Fälle, nicht ohne vorher die andere Seite getestet zu haben. Also ich war auch nach der 10. Klasse für ein Jahr in den USA und habe dort ein Highschool-Jahr gemacht. Also das war mir auch wichtig, auch den Westen gesehen zu haben und erlebt zu haben. Und eigentlich Also die Osterweiterung war ja zu dem Zeitpunkt, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, eigentlich schon so durch, beziehungsweise da gab es jetzt nicht so perspektivisch irgendwie noch tolle Jobs oder wie auch immer in Bezug auf Russland ja sowieso nicht. Trotzdem war das immer noch so ein Argument, wo ich sagen konnte, guck mal, Mutti, ne? Das sind auf jeden Fall Leute, die auch gebraucht werden. Also wenn ich jetzt ein Studium der osteuropäischen Geschichte mache, dann ist das was trotz der Nischigkeit auf jeden Fall eine Zukunft hat und gut ist. Also ich musste dann auch so ein bisschen natürlich lavieren, so zwischen Rebellion, Pragmatismus und wie verkaufe ich das auch meinen Eltern, die mich finanziell unterstützt hatten.
Ja, ja, okay. Ich meine, interessant finde ich ja schon, dass man letzten Endes auch eben, ich sag mal, wenn man eine Art Völkerverbindung zu Russland aus Deutschland heraus finden will, dann möglicherweise im Osten könnte man anfangen, weil jetzt, ich bin im Westen groß geworden, für mich war der Russe der Bösewicht, also sage ich jetzt mal so, also klassisch vom Film erstmal, ja, das waren, jetzt ist er ja wieder der Bösewicht, er war auch mal eine Zeit lang gar nicht der Bösewicht, aber so in den 80ern, da waren es meistens die Russen. Das heißt, ich habe ja zu diesem Land und zu diesem Volk eigentlich gar keine menschliche Verbindung, sondern das sind ja nur so Schablonen, die ich eigentlich vor mir sehe. Und das ist wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, der ehemaligen, also oder wenn man aus der ehemaligen DDR kommt, auch wenn man das abgelehnt hat, den Russen oder Russland, trotzdem hat man, glaube ich, ein anderes Bild davon oder eine andere Verbindung dazu. Ja, eine realistischere, glaube ich.
Das denke ich auch. Zumindest, selbst wenn man selbst keine Kontakte hatte, so gab es doch immer im Bekannten- und Freundes- oder Verwandtenkreis Menschen. Auch, das war jetzt sicherlich nicht die Mehrheit, aber ich habe festgestellt, doch einige der Eltern von FreundInnen oder späteren Bekannten haben in der Sowjetunion studiert. Das ist dann natürlich auch ein besonderer Schlag von Menschen. Klar, das war eine Auszeichnung, das war Elite und zwar auch klar, die sind auch parteikonform, ne? Sonst hätte man so ein Studium nicht antreten können. Aber auch das ist ja, auch da kann man ja jetzt nicht schwarz und weiß das so einteilen. Das ist sehr vielschichtig, aber ich glaube, dass diese Menschen auf jeden Fall, also auch wenn man heute noch mit ihnen spricht, das war eine ganz prägende Zeit und ich würde behaupten, für die meisten auch eine sehr, sehr positive Zeit. Also die haben krasse Erfahrungen gemacht und sicherlich mit allen Schwierigkeiten, aber es ist eine Zeit, wo man eben auch jung ist und wo es einfach toll ist, wenn man den eigenen Horizont erweitern kann. Und ich glaube, mit diesen Erfahrungen, mit diesem Wissen dann wieder zurückzukommen, das macht auch was mit der Gesellschaft. Also deswegen, ja, würde ich das auf jeden Fall unterstreichen.
So, jetzt sagen wir mal, wann bist du nach Russland gegangen? Oder wann hast du eigentlich, oder bevor du nach Russland gegangen bist, wann hast du die Entscheidung getroffen, ich möchte nach Russland mal gehen?
Das war eigentlich relativ schnell klar, als ich mich entschieden hatte, Russisch zu lernen, weil ich wusste, man kann eine Sprache nur lernen, wenn man irgendwie auch mal länger vor Ort ist. Und das ist auch ein gutes Ziel einfach, um sich zu motivieren. Ich bin dann nach dem Grundstudium für ein Jahr nach Russland gegangen. Also das war so auch eine Art Austauschjahr. Das war in Kasan, das ist so zwischen Moskau und dem Ural relativ in der Mitte. Die Republik heißt Tatarstan. Auch eine ganz spannende Region. Jetzt habe ich schon Religion gesagt. Auch weil das, also Tatarstan, die Tataren, ist eine muslimische Gesellschaft oder muslimisch geprägt innerhalb Russlands, aber immer sehr kremltreu auch. Also irgendwie auch immer so ein besonderes Beispiel für, ja, man hat mal gesagt, gelungene Integration oder wie eben das Vielvölkerreich Russland funktionieren kann. Dort war ich ein Jahr und habe dann aber mein Studium erstmal wieder beendet und bin dann im Anschluss gar nicht wieder nach Russland gegangen, sondern hatte noch ein Jahr in Serbien. Also Serbisch oder Serbokroatisch war so die zweite slawische Sprache, die ich im Anschluss gelernt hatte, weil wenn man schon mal eine kann, dann kann man relativ leicht noch mehrere weitere mitnehmen. Und
sind die sich ähnlich, diese Sprachen?
Die sind sich sehr ähnlich. Also ich sage immer, politisch nicht ganz korrekt, sage ich serbokroatisch, womit ich eigentlich nur ausdrücken will, dass es, dass ich das jetzt nicht national besetze. Wahrscheinlich würde man sagen, ich habe Serbisch gelernt, weil ich in Serbien war. Aber ich sage immer serbokroatisch. Das ist für mich so ein bisschen das Italienische unter den slawischen Sprachen, weil es ist sehr emotional. Also nur so als Beispiel, also von der Intonation, es geht immer Ciao, gde si, kako si, šta radiš? Und ich hatte das Gefühl, dass die Menschen im ehemaligen Jugoslawien auch im Vergleich zu den Deutschen, aber tatsächlich auch im Vergleich zu den Menschen in Russland offener sind, also offener auf den ersten Blick. Also Menschen in Russland sind auch wahnsinnig herzlich, aber auch sie wirken oft am Anfang so ein bisschen, man muss sie erst mal kennenlernen, manchmal auch so ein bisschen kriegskrämig und nicht unbedingt so aufgeschlossen dem Fremden gegenüber und auch vor allen Dingen AusländerInnen. Da ist immer, ist sicherlich auch bedingt durch die sowjetische Geschichte, wo tatsächlich also jemand, der aus dem Ausland kam, ich will nicht sagen, als Bedrohung empfunden wurde, aber das war jemand, der mindestens überwacht wurde und zu dem man nicht ganz so leicht Kontakt hatte. Also das war keine Selbstverständlichkeit, zu Menschen aus anderen Ländern überhaupt Kontakt aufzunehmen oder sich mit denen zu unterhalten. Ich finde, das merkt man bis heute noch, gerade so in abgelegeneren Regionen. Und das war in Belgrad halt überhaupt nicht. Also wirklich, egal was ich gemacht habe, an jeder am Kiosk, beim Busfahrer, jeder hat gescherzt. Und das fand ich eine schöne Art, eine Sprache zu lernen. Also, dass man sofort drinne war. Da hatte man richtig Lust auf Kommunikation und Fehler machen war auch gar nicht schlimm, sondern gerade wenn es im Kontext von Humor ist, dann macht das ja eher noch Lust auf mehr, wenn man über die Fehler eben lachen kann. Genau, und ich hatte aber schon vorher tatsächlich, weil ich trotzdem immer mal wieder im russischsprachigen Raum war, auch in Weißrussland, und ich hatte ein Praktikum gemacht 2006 in Russland und da habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt und seitdem bin ich sowieso immer wieder gefahren, dann für ein paar Monate vielleicht, und also genau, die Familiengeschichte ist dann, mein Mann ist dann nach Deutschland gekommen nach 3 Jahren und wir haben erstmal hier in Jena, wo ich auch immer noch lebe, zusammen gewohnt. Und zwischen 2017 und 2021 waren wir dann als Familie nochmal für 4 Jahre in Russland. Da habe ich auch wieder für den DAD, für den Deutschen Akademischen Austauschdienst, gearbeitet, habe dort Deutsch unterrichtet, Stipendienberatungen durchgeführt.
Aber sag mal, als du das erste Mal in Russland warst, dann hat das dann deinen Erwartungen entsprochen? Also wie war das für dich?
Ja, ich war, also als ich das erste Mal in Russland war, war ich schon sehr gut vorbereitet, weil ich davor nämlich einen Sprachkurs in Weißrussland gemacht hatte oder in Belarus und auch schon in der Ukraine war im Urlaub mit einer Freundin. Und das ist doch sehr ähnlich. Klar, Tatarstan ist nochmal ein klein bisschen anders, hat nochmal vielleicht so einen, sag ich jetzt mal, orientalischeren Touch. Aber ich war schon gut vorbereitet und deswegen würde ich zu meiner ersten russischsprachigen Erfahrung tatsächlich eher so nach Belarus blicken. Und ich war, überrascht ist vielleicht nicht das richtige Wort, also ich habe einfach die ganze Zeit gestaunt. Ich fand das wahnsinnig faszinierend. Ich habe mich aber immer sehr wohl gefühlt. Also ich sage es mal böse, ich mag schon auch so ein bisschen das Trashige und so ein bisschen das Heruntergekommene und das passt schon ganz gut zu mir auch. Also von daher, es gab viele Klischees, mit denen ich konfrontiert war, aber ich habe die so ein bisschen aufgesogen und auch fast ein bisschen zelebriert, was tatsächlich die Leute dort zum Teil so ein bisschen strange fanden. Also wie kann man das feiern, ne?
Also russische Klischees sozusagen. Was sind denn russische Klischees?
Gibt es eine ganze Menge, die gemein sind sicherlich, wenn man anfängt sozusagen mit der Architektur. Also und ich habe tatsächlich zum ersten Mal bewusst Kakerlaken gesehen in dem Wohnheim. Also da waren halt ja deutlich andere Hygienestandards und es gab andere Regeln und auch, dass man überhaupt zusammen mit Personen, also dass man sich ein Zimmer geteilt hat, das war ja irgendwie so für uns eigentlich unvorstellbar. Also diese unterschiedlichen Standards. Ja, vielleicht auch so Dinge, das habe ich, glaube ich, in dem Moment nicht gefeiert, aber so ein bisschen weggewischt. Ich weiß noch, dass ich mit dem Thema Gewalt dann auch in Berührung kam, wo ich total überrascht war, als sich 2 Menschen auf einer Brücke irgendwie geschlagen haben, also wirklich bis aufs Blut. Also der eine den Kopf auf das Geländer der Brücke des anderen. Und die Leute sind da vorbeigegangen und meinten so, das ist normal. Und das war, wo ich dachte so, okay. Wow. Also das war jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber tatsächlich so der Stellenwert von Gewalt oder eben auch die Normalität von Gewalt ist schon extrem, das merke ich auch immer wieder, auch in der Biografie meines Mannes, also das ist Wahnsinn, also wo wir wirklich sagen wollen, oh Gott, als Kind wäre man noch zu höchst traumatisiert, was man alles so in seinem Umfeld sieht und erlebt und mitgemacht hat und wahrscheinlich stecken auch in vielen Leuten die Traumata, aber die sind nicht aufgearbeitet, weil das irgendwie stärker Teil der Gesellschaft war. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, ich bin in Jena aufgewachsen, das heißt, hier ist es recht muckelig und ich bin auch sehr gut behütet aufgewachsen, das spielt sicherlich auch noch rein. Ich weiß auch von anderen Personen auf dem Dorf, da ging es auch ein bisschen rauer zu.
Na gut, aber wir würden vielleicht hier sagen, es sind Brennpunkte, wenn irgendwo sowas oder in der Stadt irgendwie sowas passiert. Oder es gibt ein Stadtviertel, das ist ein Brennpunkt. Aber dann vielleicht da, weiß ich ja nicht genau, aber wenn wir sagen, es ist normal.
Genau, vielleicht nicht so allumfassend, ja, das stimmt. Genau. Aber um jetzt vielleicht doch nochmal so ein positives Klischee einzuwerfen, was ich immer sehr schön fand, also wirklich die, es klingt immer wirklich so ausgenudelt, aber so diese Gastfreundschaft und dass ich doch, also wenn man die Menschen in Russland oder in anderen Ex-Sowjetländern kennenlernt, dass die eine wahnsinnige Freude daran haben, einen auch so ein bisschen zu umhegen, zu umsorgen. Also dass man natürlich vom Bahnhof abgeholt wird, dass man natürlich gebracht wird. Das sind so Kleinigkeiten, das ist bei uns ja gar keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern da wurschtelt, also in den heutigen Zeiten mit Google Maps sowieso, ne, da wurschtelt sich jeder selber durch, aber auch noch vor 20, 30 Jahren. Manchmal fast ein bisschen zu viel, dass man, dass man sich so ein bisschen fast eingenommen fühlt, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr schön, weil da wirklich ein ernsthaftes und nettes Interesse dahinter steckt.
Wie hast du denn, also hast du denn generell das Gefühl, dass die Menschen, ich meine, du hast wahrscheinlich auch, hast du in Deutschland durch deinen Mann auch viel Kontakt zu Russen und zu russischstämmigen
Eigentlich
Menschen?
Wenig.
Das wenig. Und jetzt sagen wir mal, die Deutschen, die du kennst oder die von früher, vielleicht ja ehemalige Schulkameraden, Kameradinnen und so weiter, haben die irgendeine Beziehung zu Russland oder zu russischen Menschen? Gibt es so einen Dunstkreis, wo man sagt, da ist das relativ lebendig?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt so mir meinen engeren Freundeskreis angucke, dann bin ich tatsächlich fast die Einzige. Und damit auch, war ich auch immer die da so ein bisschen special oder besonders oder vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehbar unterwegs war. Ich habe eine sehr gute Freundin, deren Eltern eben in der Sowjetunion studiert hatten. Sie hat sozusagen aktiv da nicht so viel Kontakt, aber über ihre Eltern noch, ne? Und auch, das sind natürlich dann auch Themen, die jetzt mit Corona, mit dem Ukraine-Krieg auch nochmal eine ganz andere Intensität bekommen. Oder ich glaube, früher war das weniger Thema, dass man sich überhaupt darüber ausgetauscht hat und jetzt merkt man, oh, dahinter stehen aber dann auch bestimmte politische Positionen automatisch und ja, das macht es wieder ein bisschen komplizierter, aber tatsächlich würde ich gar nicht sagen, dass in meinem Umfeld ja viele Menschen irgendwie Kontakt zu Russland, Deutschen oder generell in Richtung Osten hätten.
Nee, weil, weißt du, ich denke so, wir sind schon sehr geprägt und mehr geprägt von einem gewissen auch politischen Konsens, der uns irgendwie so über uns so schwebt, weil ich mir sage, also wir sind auch amerikanisiert, vor allem im Westen, glaube ich, sehr stark. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, jetzt gibt es natürlich, also sagen wir mal Trump jetzt gerade, natürlich sind viele Leute, oder gibt es dann eine Nische von Menschen, die sagen, ja, wir boykottieren jetzt amerikanische Produkte oder was auch immer, oder es ist jetzt alles ganz schlimm und es ist ja auch, nicht so schön, aber trotz alledem, auch in der Vergangenheit, wenn die USA ein Land angegriffen haben oder was auch immer, dann das war halt so und es gab immer eine gewisse Nische, die hat das verurteilt, aber die anderen sind trotzdem in alle möglichen Filme gegangen oder haben Coca-Cola getrunken, haben sich darüber keine Gedanken gemacht. Aber bei Russland ist es was anderes, hat man das Gefühl. Also da ist dann der Ukraine-Krieg ganz nah, möglicherweise, weil er halt auch hier bei uns in der Nähe stattfindet. Und wir isolieren uns eigentlich dann total. Weil wir vielleicht aber auch im Vorfeld gar keine Beziehung zu dem Land haben, so richtig. Mhm. Aber trotzdem ist das für uns der Superfeind. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ein russischer Film ins Kino kommt, das interessiert uns überhaupt nicht. Ich meine, das ist natürlich nochmal, hat natürlich nochmal andere Gründe, aber ich will nur damit sagen, so, wir verurteilen das, glaube ich, mehr, oder? Also das wäre die Frage, glaubst du das auch? Tun wir das als Deutsche?
Ich glaube tatsächlich, dass es hier nochmal so einen Ost-West-Unterschied gibt. Das denke ich schon. Aber wie schon gesagt, ich kann das ja auch an meinen Eltern festmachen, die wiederum, würde ich eben sagen, die haben einen absoluten emotionalen Abstand zu Russland. Also die wären dann nur sozusagen westlich aufgewachsenen Leuten vielleicht näher. So von der Einstellung, dass man sich, man hat da nicht die Nachrichten verfolgt oder sich gekümmert. Also natürlich all das, was ich sozusagen erzählt habe, aber ohne mich wäre das, glaube ich, so ein bisschen ausgeblendet gewesen. So als, ne, das ist so ein Interessenspunkt, der nicht mehr existiert, weil man damit eben zu DDR-Zeiten so drangsaliert wurde und dieser Freundschaftsmythos ja nichts in den Augen meiner Eltern mit der Realität zu tun hatte und das einfach wirklich was war. Man wollte das loswerden, weil es künstlich, weil es für sie aufoktroyiert war. Und trotzdem, und das kann ich nicht so ganz bis zum Ende tatsächlich analysieren, ich würde eben weiter behaupten, dass es eben trotzdem insgesamt in der, sag's mal, ostdeutschen Gesellschaft eben doch noch eine gewisse Hinwendung, Zuneigung, Verständnis für Russland gibt. Nicht nur auf der politischen Ebene, was sich jetzt eben leider mit dem Ukraine-Krieg zeigt, dass es da sehr viele Putin-VersteherInnen gibt, aber auch, ich kann nicht so ganz sagen, woran das liegt oder woran ich das festmachen würde. Ich vermute eben, dass es, was ich am Anfang angesprochen hatte, dass es doch einfach so unterschwellig eben hereingetragen wurde in die Gesellschaft und dass trotzdem, natürlich gab es auch, es gab ja auch gelebte deutsch-sowjetische Freundschaft, vielleicht war das nicht die Regel und vielleicht waren aber auch trotzdem solche Dinge wie selbst aufoktroyierte Brieffreundschaften. Trotz alledem ist es ja was gewesen. Klar, also da hat man irgendwie über LPG und Landwirtschaft geschrieben, also das waren jetzt auch keine persönlichen Themen, aber es ist natürlich was einen als Kind ja doch irgendwie, ne, man hat sich da Mühe gegeben, was geschickt, man hat sich vielleicht auch gefreut, dass man Antworten bekommen hat, man hat so ein bisschen Anteil genommen auch, ne, an einem anderen Land, an einer anderen Sprache, an einer anderen Kultur. Ich glaube schon, dass das auch was mit einem gemacht hat und auch im positiven Sinne, also einfach, dass vielleicht so ein gewisses Grundverständnis da ist. Und ich glaube zum Beispiel auch, was die Sprache angeht. Die meisten Menschen, die nie Russisch irgendwie gelernt haben oder das gar nicht so gehört haben, die sind erstmal so irritiert und denken, das ist echt eine schwierige Sprache. Also allein schon sozusagen das Alphabet wirkt erstmal abschreckend. Und das finde ich total faszinierend. Das haben die Leute in der DDR, die das ja logischerweise auch mitgelernt haben, aber die haben das ja so gar nicht. Weil es einfach so als Normalität war, okay, anderes Alphabet lernen wir, ne? Also was ich damit sagen will, ist das, was für Menschen auf den ersten Blick super fremd wirkt, schon allein optisch oder eben auch vom Klang, weil das ja nicht ständig präsent war, das war für die Menschen hier viel normaler. Und ich denke, dass das auch alles so ein bisschen mit reinspielt, dass emotional der Osten dann doch auch näher war durch solche unbestimmten Kleinigkeiten. Oder vielleicht, wenn man graben würde, würde man auch noch mehr von diesen Komponenten finden.
Weil, was ich mich halt frage, ist immer so, verdient es dann eben, Russland unser Feind zu sein? Weil, ich meine, das klingt jetzt sehr plakativ, aber für viele Leute ist das, glaube ich, unterbewusst auf jeden Fall ein Faktum, dass man sagt, ja. Mhm. So, und wir reden auf der anderen Seite immer über, wir sind alle Weltenbürger, bla bla bla. Aber irgendwie hat man das Gefühl, irgendwo hört es bei vielen dann, aber ja, Russland, ja. Und dann meint man natürlich die politische Situation, aber gleichzeitig isoliert man sich ja auch von den Menschen dort. Mhm. Das ist das Problem, weil man auch überhaupt gar keinen Zugang hat. Wie ticken die eigentlich? Yeah. Was sind das eigentlich für Leute und so? Und da weiß man auch nichts drüber, sondern man hat halt nur dieses politische Ding, was wir bei den Amerikanern irgendwie so ablegen. Das meinte ich vorhin auch so. Bei den Amerikanern trennen wir das mehr. Ah ja, das sind ja die Amerikaner, aber gibt es ja noch Hollywood, das sind ja nochmal andere Leute, die machen ja da. Weißt du, so. Und das bei den Russen schaffen wir das gar nicht.
Man kennt wenig Positives, ne?
Das stimmt. Das finde ich halt echt schade, dass es irgendwie nicht aufgearbeitet wird oder so, dass wir, wie schaffen wir die Verbindung, weißt du, dahin eigentlich, zu den Menschen? Weil wenn wir das schaffen und da vielleicht Gemeinsamkeiten sehen, haben wir tatsächlich eine Chance, dann irgendwann Weltenbürger alle zu sein, ja?
Mhm. Also, du hast mich ja auch als Comedian angekündigt,
ja.
Um vielleicht so einen kleinen Bogen dazu zu schlagen.
Ja.
es ist ein trauriger, aber es ist ein für die Comedy oder vielleicht auch für die Comedy in Deutschland vielleicht auch ein klein bisschen positiver Nebeneffekt, zumindest für mich war es temporär, dass mit Beginn des Krieges auch sehr viele junge Russinnen und Russen sozusagen ausgewandert sind und wer konnte. Viele, ich habe jetzt keine Zahlen, aber doch einige auch nach Berlin und eben auch Comedians und Comedians. Und das ist sicherlich auch eine manchmal nicht so einfache Gemengelage, ne? Angefangen von, wie verhält man sich jetzt bei den Open Mics? Macht man da was auf Russisch, auf Ukrainisch? Grenzt man sich da jetzt ab? Ne? Das sind alles gar nicht so leichte Fragen, aber ich würde sagen, Berlin hat es irgendwie trotzdem geschafft. Also die Community dort, die auch aus vielen Russinnen und Russen bestehen und die russischsprachig auftreten, die positioniert sich also sozusagen absolut Ukraine-supportive. Da gibt es sozusagen keine Fragen. Und gleichzeitig bedeutet das, dass eben auch Comedians nicht nur nach Deutschland, auch in andere Länder gekommen sind, aus Russland, die da schon eine Karriere hatten und die jetzt nochmal entweder komplett neu anfangen oder das Glück haben, wenn sie auf Social Media gut unterwegs waren, dass sie die transferieren können, also auch schon vorher sicherlich außerhalb Russlands so eine gewisse Audience hatten. Aber dass einige Comedians jetzt eben dazu übergehen, auf Deutsch noch wenig, aber erstmal auf Englisch aufzutreten. Und damit sind sie natürlich auch ein tolles Sprachrohr, ne? Und da spricht sozusagen ein Mensch aus Russland selber und erklärt nochmal, wie ist das eigentlich für mich, der Krieg? Wie ist es für mich, emigrieren zu müssen? Was bedeutet das so ganz, ganz persönlich? Und also, so traurig das quasi ist, und für ukrainische Comedians ja noch mal mehr oder Menschen. Aber ich finde, das ermöglicht oder es ist so eine Möglichkeit, dass das, was du gerade gesagt hast, dass man eigentlich so wenig Berührungspunkte mit den Menschen tatsächlich hat, dass das nochmal so ein Fenster öffnet. Und da eignet sich Stand-up-Comedy, finde ich, extrem gut, weil da werden einfach aktuelle Fragen gestellt und selbst wenn sich jetzt jemand nicht explizit politisch äußert, ist natürlich alles, was die Person sagt, wenn sie einfach schon einen russischsprachigen Hintergrund hat, ist natürlich hochpolitisch. Und
das ist so irgendwie. Jetzt bist du zur Comedy gekommen in Russland, gell? Das ist auch das finde ich ja, ich glaube, das hat mich ja auch total gereizt. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wie passiert das denn? Also da hattest du vorher den Gedanken, also war der Gedanke vorher auch schon in Deutschland da, Comedy zu machen?
Also tatsächlich nicht in der Form. Ich habe, warum auch immer, und das hat sozusagen überhaupt keine Grundlage, ich habe immer gedacht, ich würde mal gerne Kabarett machen. Also ich wusste selber nicht so richtig, was das bedeutet. Aber ich arbeite wirklich gerne mit Sprache. Ich liebe Sprache und ich genieße das auch bei anderen Menschen. Und ich habe mir tatsächlich auf Deutschlandfunk habe ich mir gerne mal die Querköpfe angehört. Da wurden ja immer so oder werden verschiedene Comedians oder eben auch KabarettistInnen vorgestellt. Das fand ich immer ganz nett. Und ich glaube, unterschwellig waberte das dann doch so in mir. Aber ich wäre also hier in Deutschland nie auf die Idee gekommen, das irgendwie zu machen. Zu dem Zeitpunkt gab es ja eigentlich auch noch kaum Open Mics auf Deutsch. Also ich habe 2019 in Russland angefangen und da ging es in Deutschland gerade so los. Also es gab schon so, seit 2012 gab es so erste englische Open Mics, ganz kleine Community. Aber die Deutschen sind, ich denke auch als frühesten so ab 2017 entstanden. Und in Russland hat man eben selbst in den vergleichsweise kleinen Städten schon also diese Aufbruchsstimmung gemerkt. Also ich war in einer Stadt, die ich als provinziell bezeichnen würde, obwohl sie 500.000 Einwohner hatte. Aber ich sag mal, alles, was nicht Moskau und St. Petersburg ist, das hat so einen provinziellen Hauch. Und selbst da gab es ein Open Mic, wo ich mich dann sozusagen gemeldet hatte, mir das auch vorher angeschaut hatte. Und ich glaube, meine Hauptmotivation war oder warum ich mich überwunden hatte, war so dieses, okay, ich bin hier als Deutsche und mir passieren natürlich ständig in meinen Augen kuriose Dinge. Ich habe also was zu erzählen. Und vielleicht noch so ein kleiner Punkt, der mich da noch so zusätzlich gepiekst hatte. Ich hatte angefangen, auch in Russland einen Blog zu schreiben und hatte dafür dann auch einen Preis bekommen, einen goldenen Blogger in Berlin. Und das war für mich so, ah, okay, offensichtlich finden das jetzt nicht nur meine Freundinnen toll, sondern es interessiert auch andere Menschen. Und das war so ein bisschen die Grundlage, dass ich gedacht habe, ah, okay, das ist was, womit man arbeiten kann, ich als Deutsche in Russland. Das hat auch sehr gut funktioniert und hatte natürlich den entscheidenden Nachteil, als ich dann wieder hier war, oh, ich habe keine Bühnenfigur mehr. Ich funktioniere jetzt nicht mehr so.
Okay. Mit was hast du denn angefangen? Was waren denn so besondere Kuriositäten, die dir als Deutsche in Russland passiert sind? So, wo du auch gesagt hast, da mache ich eine Nummer draus.
Es waren also ganz klassische Situationen. Es gibt in Russland so ein Phänomen, das heißt Maschrutka. Das sind so Kleinbusse. Ich glaube, die gibt es auch in anderen Ländern, wie in der Türkei oder so. Das ist so ein Transportmittel, wo man... also was vergleichsweise verlässlich funktioniert, weil es privatwirtschaftlich betrieben wird. Mhm. Und sozusagen keiner fährt mit Straßenbahnen, weil die immer stecken bleiben und 100 Jahre alt sind. Und bei den Bussen ist es ähnlich. Und diese kleinen Privatbusse, die sind sehr schön, aber der große Nachteil daran ist, man muss immer sagen, wann und wo man aussteigen will. Und das ist für jemanden, der mit Akzent spricht, der eine sehr leise Stimme hat, und der sich sowieso immer die ganze Zeit geniert, irgendwas öffentlich zu sagen, das ist immer eine ganz große Herausforderung. Und darüber habe ich zum Beispiel gesprochen.
Wie ist denn die russische Comedy-Szene so aufgebaut gewesen damals? War das, also ist, und wie ist der Humor? Ist das Vergleich? Also, wir haben ja hier, würde ich sagen, klassischerweise, also erstmal so ein Kabarettland, dann ein bisschen so Gaga-Humor, so à la Otto Waalkes. Dann später in den 90ern Stand-up-Comedy, dann geht es, das wird dann noch amerikanischer wieder, also man erzählt über seine eigenen Erlebnisse, die eigene Doofheit oder was auch immer und gar nicht mehr politisch und so weiter. So, und jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt, finde ich so, eingepegelt irgendwie. Wie ist das denn in Russland?
Ich weiß nicht, ob Lisa da schon mal drüber gesprochen hat. Es gibt in Russland ein sehr interessantes Phänomen, was tatsächlich ein bisschen schwierig zu erläutern ist. Ich will auch gar nicht so viel drauf eingehen, aber das ist wichtig, das mal genannt zu haben. Und zwar ist das, das nennt sich KWN oder KWN. Und das ist eine Art Wettbewerbsformat. Jetzt würde man wahrscheinlich sagen, also das ist entstanden aus ja, so studentischen Initiativen, also das ist an den Unis entstanden, wo Teams gebildet wurden, die auch in richtigen KWN-Ligen gegeneinander angetreten sind. Und Inhalt waren quasi so Sketche, Lieder, relativ bunt. Also das war sozusagen der Performance-Act, der war sehr stark. Und das waren dann, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 und 10 Leuten vielleicht, die dann zu verschiedenen Nummern sich auf der Bühne gefunden haben. Die konnten auch in einem bestimmten Rahmen, ne, auch je nachdem, um welches Zeitfenster es sich gerade gehalten hat, auch politisch sein, durchaus. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, so ein bisschen 90er-Jahre-Humor. Ne? Aber tatsächlich auch bis heute noch recht populär, wird aber, glaube ich, wird oder wurde eigentlich von Stand-Up dann schon so ein bisschen abgelöst. Ne? Aber das ist, warum ich das erzähle, ist, weil das, also landesweit immer übertragen wurde im Fernsehen und das ein richtiges Event ist und es dann eben auch diese einzelnen Teams zum Beispiel dann auch echt auf Tournee gehen. Also wenn sich dann ein bestimmtes Team einen Ruf erarbeitet hat, dann kann das auch Hallen füllen. Und es bedeutet wiederum, dass die Gesellschaft an sich sehr vertraut ist mit Humorformaten im Fernsehen, ne? Und auch so mit aktuellen Themen. Und klar gibt es da natürlich auch bestimmte Berührungspunkte zu Stand-Up-Comedy, ne, oder zu Musik-Comedy. Also viele verteufeln es jetzt, ne, weil es so ein bisschen altmodisch und altbacken ist. Trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend zu sehen, dass eben jetzt als Folge Stand-Up-Comedy auch in Fernsehformaten, jetzt vielleicht weniger in den Underground-Läden und Bars, aber als Fernsehformat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist wahnsinnig davon profitiert, dass KWN sich so etabliert hatte und die Leute einfach dann sehen, ah, okay, hier ist noch ein neues Comedy-Format, da gucken wir mal. Das heißt jetzt hier auch Open Mic, auch das ist ein bisschen anders, da okay. Spielen sie nicht so viel, verkleiden sie sich nicht, aber das ist ja eigentlich auch ganz nett. Ja. Und dass eben auch Leute mit, was weiß ich, Ü40, Ü50, dass es viel selbstverständlicher ist, da so ein bisschen zu gucken, auch auf YouTube da zu schauen, was es so gibt. Also ich habe das Gefühl, dass Stand-up-Comedy in dem Sinne eigentlich ein größeres Potenzial in der Gesellschaft hat. Klar gibt es dann wieder auch neue Formate, die dann wirklich, es ist ja auch logisch, dass sich dann, oder die sich dann nochmal mehr absetzen, ja, die dieses Altbacken halt vollkommen von sich, also auch sehr derbe Formate zum Teil. Und als ich in Russland war, war ich erstaunt, wie vielfältig das ist. Also das sehr, also es haben sich sehr schnell kleine Gruppen und Teams von Comedians und ProducerInnen gebildet. Also das, das waren Leute, die das auch vorher noch nie gemacht haben, die dann ihre eigenen YouTube-Formate ins Leben gerufen haben. Mhm. Gab dann auch welche, die natürlich dann ins Fernsehen gegangen sind oder vom Fernsehen da gepusht wurden. Also auch, aber es gab eben auch diese unabhängigen Formate. Das fand ich total faszinierend, weil das hat man hier jetzt fast gar nicht. Also das fängt jetzt langsam an mit Falsch, aber lustig, ne? Und das ist ja fast, fast noch das Einzige. Also da ist schon viel, viel mehr passiert in Russland. Also da war man viel kreativer. Mhm. Und genau, also aber dieser Bar, Open Mic, also was ich jetzt sage, Underground, weil man es jetzt nirgendwo sieht oder vielleicht doch mit Reels und so, die entwickelte sich zu dem Zeitpunkt eigentlich ähnlich wie in Deutschland, war vielleicht ein bisschen schneller.
Und wenn die Inhalte politisch sind, wie weit sind die politisch? Ist es vergleichbar mit uns zum Beispiel hier, wie hier politisches Kabarett ist, oder ist das was ganz anderes?
Also das war natürlich schon zu den Zeiten, wo ich dort war, also hat man so mit jedem Jahr gemerkt, 2018 war Präsidentschaftswahl und ich glaube, da konnte ich nochmal für mich auch so ein bisschen Zäsur ziehen, was sich da schon alles in dem Jahr oder in den anderthalb, in denen ich dann dort war, oder nee, es war ein Dreivierteljahr, verändert hatte. Also gefühlt kam sozusagen alle halbe Jahre kam ein neues Gesetz hinzu, was unter Strafe gestellt hat, sich über bestimmte Sachen zu äußern. Das fing an so mit der LGBTQ+ Propaganda. Das wurde, ich glaube, ganz ursprünglich gab es auch, oder vielleicht sogar noch früher war auch ein Gesetz, dass man Duma-Abgeordnete nicht beleidigen darf. Und das ist natürlich dann auch, also das ist ja macht einen großen Interpretationsspielraum auf, ne, was das jetzt bedeutet. Also das bedeutet
ja alle Kabarettisten ja arbeitslos.
Ja, ja, ne? Also das ist schon faszinierend, weil du dann plötzlich weißt, über was darfst du alles nicht Witze machen, da bleibt nicht mehr viel übrig, ne?
Ja.
Also der große Vaterländische Krieg, also der Zweite Weltkrieg, Riesenthema. Und auch da natürlich also sozusagen nichts Negatives und nichts konkret über die Veteranen. Jetzt kann man sich fragen, na gut, welcher Veteran sitzt denn da und guckt sich irgendwie Stand-Up-Comedy an, aber tatsächlich war das auch immer ein sehr gern gesehener Paragraph oder der genutzt wurde, weil natürlich hat kein Veteran da hingeschrieben, aber jemand anderes, ein kleiner Politiker irgendwo in der hinterletzten Provinz, der sich jetzt irgendwie mal profilieren wollte oder im vorauseilenden Gehorsam irgendwie was sich da zeigen wollte, der hat das dann initiiert und sich dann an den Veteranenbund gewandt und hier, guckt mal, findet ihr nicht und so. Und dadurch gab es tatsächlich immer wieder Vorfälle, wo Comedians Probleme bekommen haben für einzelne Jokes. Anfänglich eigentlich eher so online. Das heißt, auch da weiß man wieder, okay, ne, schwule Veteranen und Duma-Abgeordnete zum Beispiel, da machen wir jetzt keine Witze, zumindest nehmen wir die nicht auf. In Bars ein anderes Bild. Also da, aber auch das wurde mit Jahr zu Jahr so ein bisschen weniger und gegen Ende würde ich auch sagen, war das schon so, dass man dachte, man muss auch so ein bisschen gucken, ne? Wer könnte da im Publikum sitzen und wer nicht. Ja, es kam so ein bisschen auf die Ebene drauf an und natürlich auch als Comedian, wenn du bekannt warst und ins Fernsehen wolltest, dann war es klar, dass du dich selbst zensierst oder dich das Fernsehprogramm zensiert. Und ich habe das ja auch am eigenen Leib gespürt. Ich war bei so einer Talente-Show dabei und ich fand, ich bin erstaunlich weit mit einem Joke über den 9. Mai gekommen. Den fanden alle immer ganz hilarious, aber es war also schon allein, dass es ein Joke über den 9. Mai war, würden die Alarmglocken klingen. Es ist eigentlich schon fast egal, wie der Joke ist, sobald du ein bestimmtes Thema bespielst, schwierig. Und ich als Deutsche. Und es gab so verschiedene Auditions quasi.
Oder du weißt, dass heute der 9. Mai auch ist, gell?
Ja, tatsächlich.
Jetzt aufnehmen. Es gibt keine Zufälle. Ja, aber bitte.
Das stimmt, ja. Und im allerletzten Moment, oh, jetzt wird auch hier gerade dunkel von draußen, das dramatische Licht. Im allerletzten Moment wurde mir dann noch rausgeschnitten. Und ich hätte mich, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gewundert. Ich glaube auch, hätten sie ihn drinnen gelassen, hätten sie spätestens bei der Post-Production, hätten sie ihn dann doch rausgenommen. Und das sind natürlich so Sachen, wo man sich sagen kann, okay, Fernsehformate, gut, das sind die Regeln, solange es abseits eben noch Möglichkeiten gibt, sich da auch ein bisschen schärfer auszudrücken. Das betrifft ja auch Schimpfwortsprache, ne? Das ist eben auch sowas, was du im russischen Fernsehen dann nicht hören wirst, aber was super normal sowieso natürlich für Stand-Up-Comedy ist. Aber eben so diese Ängste, die dann doch auch selbst in Bars mitschwangen, weil es eben dann schon Präzedenzfälle gab, wo Comedians ausgewiesen wurden, Einreiseverbot bekommen haben. Also es waren Comedian aus Belarus. Mhm. Fühlt man sich dann schon auch nicht mehr so ganz wohl.
Wie war denn dein Eindruck? Wie ist denn der Zuschauer oder wie ist denn die Leute um dich herum? Die Gesellschaft ist halt jetzt sehr groß gefasst als Wort, aber damit umgegangen, dass es so eine Zensur gab, also dass man gesagt hat, okay, jetzt darf man, oder was weiß ich, wenn es um LGBTQ geht oder so, dass man da, ist die Gesellschaft, hat die das eher akzeptiert? Waren die, oder war das in der Kultur sowieso so, dass man gesagt hat, ja, muss man ja auch nicht drüber reden, oder?
Also ich glaube schon, dass insgesamt gesehen die russische Gesellschaft eher konservativ ist, was auch allein dadurch schon erklärbar ist, dass die meisten Menschen ja wirklich nicht in großen Städten leben und selbst so große Städte wie eben Stavropol, ne, 500.000 Einwohner, ja doch irgendwie so ein bisschen, auch mental so ein bisschen mehr ab vom Schuss ist. Auch natürlich, also man muss jetzt dazu sagen, Stavropol liegt auch im Nordkaukasus, das heißt, da hat man eh nochmal auch ein anderes Traditionsverständnis. Das spielt sicherlich auch noch mit rein. Aber die Jugend, logisch, ist ja auch mit Social Media groß geworden und das ist ein Riesenunterschied quasi zu meiner Generation, auch als ich eben dann meine ersten Kontakte in Belarus hatte mit Leuten meines Alters. Die haben mich natürlich ganz viel gefragt, weil die ganz viel nicht wussten. So, und die heutigen Generationen, die machen das Internet auf und die wissen, wie der Hase läuft und entsprechend ist denen natürlich auch klar, vielleicht nicht allen, ne, die Propaganda greift ja trotzdem, aber denen ist natürlich auch dieser Kontrast klar, ne, zwischen einem Leben in Stavropol, was ja noch vergleichsweise zivilisiert ist, in Anführungsstrichen, also wenn ich meine, dass es halt eine kapitalistische Infrastruktur halt gibt und dann eben, wo meine Schwiegermutter wohnt, die auch immer noch ihr Klo im Garten hat oder so, ne? Mhm. Also, aber Gas, also Fernwärme. Ja, genau. Das heißt, die Menschen, die ich in Stavropol erlebt habe, die zu den Open Mics oder auch zu den Shows gekommen sind, das waren tatsächlich eher so die Leute, die sich gerne unterhalten lassen wollten. Und wo es gerne auch mal so eine Spitze geben durfte, auch politischer Art, aber das waren jetzt nicht, das war jetzt kein super kritisches Publikum insgesamt, ne? Das waren Menschen auch, die sich, weil das lag auch so ein bisschen an dem Charakter, ne? Das hat in Bars, aber in Restaurants und das hatte immer was von weggehen, man hatte auch was gegessen, das heißt, das war so ein Abend, den hat man sich gegönnt. Und der war natürlich auch damit verbunden, dass man sich dann sowohl den Eintritt leisten musste, als auch natürlich dann das Essen und die Getränke und sollte ja auch alles ganz, ganz schön werden. Das heißt, man brauchte auch schon ein gewisses Einkommen. Und Studis gab es auch, aber auch nicht so viele. Das ist sicherlich ein Unterschied, dann würde ich behaupten, jetzt zu einem Publikum dann auch in Moskau oder in Petersburg, wo man auch wirklich mehr sozusagen die Jugend hat. Aber was ich persönlich gerade bei den Auftritten schön fand, und das waren eher junge Leute, ich war da auch schon eigentlich immer die Älteste, dass ich an denen sehen konnte, wie eigentlich wirklich gedacht wurde. Und deswegen war ich auch von Anfang an so ein riesen Stand-Up-Comedy-Fan, weil man da eben die große Politik gebrochen in den kleinen Einzelschicksalen und Biografien der Menschen, die aufgetreten sind, gesehen hat. Also und eben auch diese Widersprüche. und dass diese Widersprüche einfach mal klar formuliert wurden. Natürlich haben meine Freundinnen das auch. Aber das war ja ein kleiner Kreis von Leuten und ich war ja auch in meiner Bubble. Und dann standen plötzlich da auf der Bühne Leute, mit denen ich sonst keine Berührungspunkte hatte und die das auch so gesehen haben. Also von den Auftritten würde ich schon sagen, waren das eigentlich zu 90% Menschen, die so eher so kritische Geister waren. Und das hat sich natürlich dann auch, auch im Stand-up wieder gespiegelt. Und sich dann eben auch dieser Widersprüche durchaus bewusst, die auch nicht auflösen können, ne? Also diese zweifache Realität, ne? Oder diese, eigentlich, ich habe früher immer gesagt, das kann man heute auch nicht mehr sagen, dass das eigentliche Leben der Leute im Internet stattgefunden hat. Also vielleicht nicht das Leben der Leute, aber die Realität. Also so wie es wirklich war, das gab es im Internet. Mhm. Und all das andere, was draußen war, war einfach nur wahnsinnig absurd und wurde als Normalität verkauft, aber man wusste, nee, ist es nicht. So viel Korruption an jeder Stelle. Aber das wurde eben in dieser offiziellen Welt nicht, durfte nicht ausgesprochen oder gespiegelt werden.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum wir auch, oder könnte das auch einer der Gründe sein, warum wir uns manchmal der russischen Gesellschaft nicht so nah fühlen, weil diese Realität ganz anders ist?
Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum theoretisch, ich finde schon, es gibt so ein paar Parallelen auch, ne, zur DDR oder ne, zum Sozialismus, also diese Doppelbödigkeit der Gesellschaft. Und man musste ja trotzdem klarkommen. Ne? Es war ja nicht klar, dass die Mauer dann fällt. Und auch leider in Russland ist nicht klar, ne, wie es weitergeht. Man muss erstmal, ja, so schizophren das auch ist, man muss in dieser komischen Schizophrenität funktionieren und weiterleben. Und ich glaube tatsächlich, das ist so eine Erfahrung, die, wenn man die nicht gemacht hat, ist es unheimlich schwer, das nachzuvollziehen. Weil man dann auch denkt, hey, was sind das für Menschen? Wie kann denn das sein, dass da jemand wie Putin steht und so einen Scheiß erzählt und so krasse Dinge macht und die Leute machen nichts, ne? Mhm. Und es ist wahnsinnig kompliziert und vielschichtig und es gibt da, glaube ich, viele Erklärungen. Aber fernab kann ich das auf einer emotionalen Ebene, dadurch, dass ich da auch gelebt habe, verstehen. Also sozusagen auf einer psychologischen Ebene. Mhm. Und ich denke schon, dass es für Außenstehende echt schwer ist, das irgendwie zusammenzubekommen. Und dann diese Menschen, es sind ja trotz alledem auch ganz normale Menschen, ne?
Ja, klar.
Dass man sie sozusagen auch in dieser Kategorie beibehält.
Absolut, absolut, absolut. Mhm. Wie lange bist du aufgetreten in Russland? Wie lange ging deine Karriere in Russland als Comedienne? Mhm.
Es waren ungefähr ein bisschen mehr als 2 Jahre.
Und war das so ein stetiger Aufstieg?
Im kleinen Maße, ja. Also für mich war natürlich dann so diese Teilnahme an der Fernsehproduktion, das war schon, ne, so ein Highlight, beziehungsweise ich war auch noch in einer anderen Show, auch so eine Art Fernsehproduktion, das war, glaube ich, nach etwas über einem Jahr. Allerdings hatte das ein sehr spezielles Format, das hieß nämlich so, also, man wird es wahrscheinlich im Deutschen anders übersetzen, weil es wäre kein sexy Titel, aber so sinngemäß Stand-up für Erwachsene. Bedeutet einfach, da waren U40 Leute. Ich bin mit 39, durfte ich auch dabei sein. das heißt, es ist klar, da sind schon andere Themen. Da wollte man halt ein ganz spezielles, eine ganz spezielle ZuschauerInnen-Gruppe abholen. Das hat, ja, bedingt funktioniert. Das waren alles Leute wie ich, die nicht so viel Erfahrung hatten, beziehungsweise zum Teil irgendwelche, und das ist dann immer so ein bisschen peinlich, ne, irgendwelche Menschen, die früher mal Stars in einem anderen Bereich waren und jetzt Stand-up machen sollen, weil sie noch vielleicht die Quote mitbringen, aber ja, es ist meist nicht so eine gute Idee. das war mir, also war eine schöne Erfahrung, war mir tatsächlich nicht so wichtig und habe ich jetzt auf meiner Karrierestufe, da war mir klar, da bin ich aufgrund meines Alters, ne. Und bei dieser anderen Fernsehproduktion, wo man mir dann den 9. Mai-Witz rausgeschnitten hatte, das war sowas, da fieberten alle aufstrebenden Comedians hin. Das war so der Traum, da dabei zu sein. Und das war tatsächlich für mich so, ich dachte, ah, okay, ne? Also es geht beständig bergauf. Aber ich sag jetzt mal auch von meiner Auftrittsfrequenz oder wo ich aufgetreten bin, hat sich in den 2 Jahren jetzt nicht so krass was geändert, weil ich musste eigentlich immer, um richtig viel auftreten zu können, musste ich nach Moskau fahren. Denn in Stavropol war ähnlich wie das heute ist in kleineren Städten in Deutschland. Man hat nicht so viele Möglichkeiten, es gibt nicht die Shows, es gibt nicht die Comedians, die einen dann irgendwie weiterbringen oder mitreißen. Ne? Man muss sich anderen Input holen.
Und gab es wie Konkurrenz, also auch, sagen wir mal, Deutsche, die Comedy gemacht haben? Oder warst du da allein?
Nee, da war ich die Einzige. Da hatte ich Glück. Es gab vor Jahren mal, und darauf wurde ich dann auch immer wieder angesprochen, gab es schon mal einen Briten, der auch in dieser Talente-Show war. Genau, also ich weiß nicht, ob sich die Leute jetzt auch noch so an mich erinnern, wie an den Comedian von damals, Milo. Aber es war relativ besonders, weil man eben, es gibt schon ein paar mehr Ausländer und gab es auch zu dem Zeitpunkt, aber man muss dann Russisch doch so gut sprechen, dass man sich, klar hätte man sich auch Jokes schreiben lassen können, aber es ist trotzdem eine Kunstform, die irgendwie davon lebt, dass du das selber machst und schreibst, und dann brauchst du natürlich ein bestimmtes Level plus eben auch das Interesse. Also nicht jeder, der gut eine Fremdsprache spricht, hat dann irgendwie auch Bock auf Comedy.
Ja, ich glaube, es gibt ja so ein paar Comedians, die dann nach Amerika zum Beispiel sind, haben da so ihren Traum erfüllt, dann irgendwie in New York in irgendeinem Stand-Up-Schuppen aufzutreten und so. Ich finde es auch super interessant, aber es ist natürlich, also vor allem natürlich, weil man hat natürlich dann auch immer mit den Klischees gespielt. Ich glaube, jeder, den ich da irgendwie auch teilweise kennengelernt habe oder halt irgendwie mal von gehört habe oder so und dann irgendwas davon gesehen habe, hat mit diesen deutschen Klischees gespielt. Mhm. Aber es war trotzdem auch immer irgendwie sowas anderes. Also sie haben sich das, glaube ich, auch wie privat gegönnt, so privat so ein... Also sie wollten nicht unbedingt Karriere machen in Amerika, weißt du, sondern die haben einfach so, die waren dann schon sehr erfolgreich hier in Deutschland, jetzt will ich einmal in New York mal ein paar Monate auftreten. Haben sich manchmal die Schuppen selber gemietet und so, ja. Das gibt's natürlich auch.
Entschuldige.
Ja, wann seid ihr zurück nach Deutschland? Und warum?
Wir sind im Sommer 21 wieder zurück. Das lag in der Natur der Sache. Es war von Anfang an klar, das ist nur begrenzt. Man hätte bis zu 5 Jahre weggehen können. Und wir sind nach 4 wieder zurückgekommen. Hatte eher so private Gründe, dass ich auch so dachte, ja, na, meine Eltern werden älter, und den haben wir es am Anfang auch nur mit 2 Jahren verkauft, und da war sozusagen jede weitere Verlängerung war für die schon echt schwer, weil natürlich auch Enkelkinder waren in der Zeit dann nicht so verfügbar. Und genau, als Corona dazwischen war, hatten wir uns ja dann noch weniger gesehen. Also das hatte eher diese Gründe. Ich bin natürlich froh, dass wir eben im Sommer 21 uns noch so normal verabschieden konnten, dass ich glaube, also ein Jahr später oder beziehungsweise ein Dreivierteljahr später eine überstürzte Abreise und eine Alternative dazu hätte es also von unserer Seite auf jeden Fall nicht gegeben, da irgendwie länger zu bleiben. Das wäre deutlich schmerzvoller gewesen, so war das ein schöner Abschied. Ich habe natürlich tatsächlich damit gerechnet, dann auch wiederzukommen, und ich habe mir noch im Dezember für 500 Euro ein Mehrfachvisum für 2 Jahre besorgt, was also echt eine Leistung war, weil so einfach kriegt man das nicht, und ich habe es nicht benutzt.
Wie ist das denn mit dem Visum? Also jetzt ist es wahrscheinlich schwieriger, aber damals, wie lange kriegt man ein Visum, wenn man ganz normal nach Russland fahren will?
Ich glaube, als Tourist... ich weiß gar nicht, ob man überhaupt bis 3 Monate, ich glaube, ein Monatsvisum ist so die Regel. Allerdings muss man da auch immer irgendwie nachweisen, dass man in einem Hotel ist, wie auch immer. Also einfach so hinschreiben geht nicht, deswegen macht man das meist über ein Reisebüro, die das dann, naja, so ein bisschen fiktiv machen. Aber genau, und es kommt auch ein bisschen auf die Region drauf an, tatsächlich. Also da, wo ich eben war, Nordkaukasus, ich hatte natürlich dann ein Arbeitsvisum. Aber auch das hat deutlich länger gedauert, weil einfach die Security-Checks viel größer waren. Weil, also A, Grenzgebiet zu Georgien, dann quasi ehemaliges Kriegsgebiet mit Tschetschenien und also Sicherheitslage einfach da angespannter.
Und jetzt so wie beruflich als Comedian, war das für dich dann eine leichte oder schwere Entscheidung zu sagen, also hast du gedacht, ach, wenn ich dann wiederkomme, dann mache ich direkt weiter, oder?
Also das war klar. Also ich war ein bisschen traurig, weil ich natürlich alles, was ich mir erarbeitet hatte, war mir schon klar, selbst wenn ich in regelmäßigen Abständen nach Russland komme, ich kann das nicht so weiterverfolgen, so intensiv, wie das war. Und war immer so eigentlich, es wäre nicht mehr so weit gewesen bis zur ersten Solotour. Nicht, weil ich so eine geile Comedian gewesen wäre, aber tatsächlich auch einfach marketingtechnisch als Deutsche. Also als einzige Deutsche ist es natürlich ein unique selling point, der, den man nutzen kann, wenn man den hat. Und mir war auch klar, wir kommen wieder zurück nach Jena, da gibt's nichts, also werde ich das alles selber mir aufbauen müssen. Und das mache ich quasi bis heute.
Aber wusstest du, als du dann zurück bist, hast du gedacht, ich mache weiter? Das hast du gedacht.
Das war super klar. Ich habe eigentlich, also ich fange jetzt langsam an, so ein bisschen durchzuatmen, mal zwischendrin. Und damit meine ich, dass ich schon nicht von Anfang an so bewusst, ich wusste nicht, dass es so weitergeht, aber ich habe wirklich immer extremst gehasselt und mir war klar, ich will das weitermachen und ich habe das dann doch relativ schnell in meiner Prioritätenliste ganz oben angesiedelt. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel da untergeordnet, in erster Linie natürlich Sozialkontakte. Klar, mit Familie musste ich es immer irgendwie managen. Ist eigentlich bis heute so, ich versuche, jetzt im letzten Monat habe ich angefangen, weil ich auch das Gefühl hatte, 2025 ist so ein schönes Jahr. Jetzt bekomme ich auch langsam Shows, die ich gerne spielen möchte. Ich fühle mich selber deutlich entspannter auf der Bühne. Jetzt muss ich mal ein bisschen loslassen. Ne? Nicht so verkrampft und immer so diesem besser werden und hinterher und jede Minute sozusagen für Stand-Up-Comedy opfern. Ich würde sagen, okay, ein bisschen relaxen wäre ganz gut. Aber genau, vor dem Hintergrund war es absolut klar, nee, ich mache das in Deutschland weiter, auch wenn ich da noch nicht so genau wusste, wie und was, aber das,
ja, eben,
das
also auf du, jeden Fall. So, das war ja, ist ja dann die Frage, also du kannst dich ja, du, ich meine, verarbeitest du auch die Zeit in Russland jetzt auf der Bühne in Deutschland?
Wenig, ich habe es am Anfang, weil ich ja auch gar nicht wusste, worüber rede ich denn jetzt, waren tatsächlich so die ersten Jokes, war so dieses, ich habe in Russland gelebt und meine Kinder sind zweisprachig und so.
Ja, auch der Name halt, gell?
Genau. Dann mit Beginn des Ukraine-Krieges, ich habe es noch auf ein, zwei Shows gespielt und dann habe ich mich so gar nicht mehr wohl gefühlt. Ich hätte gerne was Aktuelles dazu gemacht, ich habe nichts hingekriegt. Also ich habe nichts, ich hatte keinen guten Joke zum Krieg, also eigentlich bis heute nicht so wirklich. Zwei, drei Jokes sozusagen zu meiner Familie und Familiensituation, aber so langsam kommen die älteren Jokes, die also aus der Russlandzeit, also ich schreibe eigentlich keine neuen Jokes über die Russlandzeit, sondern ich recycle dann tatsächlich eher was aus der Russlandzeit, was jetzt in einem neuen Kontext vielleicht wieder anders funktioniert. Dann liegt es aber daran, dass ich sehr gute deutsche Jokes habe, wo das irgendwie eine schöne Ergänzung ist. Ne, wo ich dann eben so einen Vergleich habe, ne, vielleicht zur Schwiegermutter oder Erziehung oder eben auch eigene Biografie, meine Biografie, die Biografie meines Mannes, wo das sozusagen passt. Aber ich habe jetzt kein, oder auch so kennenlernen, ne, wir haben mein Mann und ich uns kennengelernt, wir haben uns in Russland kennengelernt. Aber ich habe jetzt Russland nicht so, bisher nicht so als Thema.
Hattest du eigentlich den gleichen Namen auch in Russland?
Ja, das ist mein russischer Bühnenname.
Das ist dein russischer Bühnenname. Hm. Wie hat der auf Russen gewirkt? War das irgendwas Besonderes? Also
ja, erstmal irritierend. Und tatsächlich bei diesem Fernsehformat, wo ich war, da hat man mir gesagt, Janka, sorry, das geht nicht. Und zwar nicht, weil das irgendwie vielleicht hätte, also das eigentlich auch, ne? Also als Deutsche sich als Partisanin dahin zu stellen, das ist eigentlich.
Ja, das muss man ja ein bisschen erklären, gell? Dass das für dich der Ursprung war, gell? Mit diesem Partisanen. Das hören wir ja gar nicht in dem Namen. Wir denken ja, das ist so ein Klischee, so ein russischer Partisanka halt so.
Genau, Partisan, also die weibliche Form von Partisane ist die Partisanka. Ja. Und das hat natürlich so einen gewissen Schmackes, ne, wenn man sich da als Deutsche hinstellt, das sagt. Witzigerweise, das wurde gar nicht kritisiert, sondern man sagte mir bei dieser Fernsehproduktion, Das würde auch so, das würde so nach KWN klingen. Also dieses, was ich vorhin beschrieben hatte, das mit den Sketchen und so weiter, das wäre zu altbacken. Wahrscheinlich durch diese Reimform. Ich fand es aber schön, weil es war so ein bisschen blödelhaft, aber hat eben so dieses, die Deutsche, die sich hier irgendwie so reinmogelt und als Partisanin unterwegs ist. Und gleichzeitig, also ich bin jetzt keine Kommunistin, aber ich habe doch auch so meine Probleme mit dem Kapitalismus. Und das kann man so, ja, das steckt vielleicht alles so ein klein bisschen drin.
Okay. Ja, das ist witzig. Aber es ist vor allem auch deshalb, weil, was ich gesagt habe, das ist für uns, wir verbinden das gar nicht damit, mit diesem Partisan. Ja, wir hören, das ist so wie bei La Lenka, irgendwie so, wir hören das irgendwie so.
Und da fällt mir auf, das war tatsächlich... Ich weiß es gar nicht, ob das mein erster Auftritt auf Deutsch war oder dann einer später. Jedenfalls, es war in München. Und da kam jemand auf mich zu, ein anderer Comedian, und meinte so, hey, Janka, voll geiler Künstlername, so Partisanka, hast du mit Absicht gemacht, ne? Und ich war so ein bisschen irritiert, weil er sich irgendwie so ein bisschen zu sehr freute. irgendwas stimmt da nicht, habe ich nochmal nachgefragt. Also meinte so, ja, aber also was meinst du? Und er so, na hier, Sanka! Der Krankenwagen.
Ach so, ja, genau. Auf
Bayerisch ist Sanka der Krankenwagen. So Party Sanka. Muss ich da auch ein bisschen lachen, aber das war nicht beabsichtigt.
Wahnsinn, was für Bedeutung das alles hat, überall auf der ganzen Welt. Ja. Und hast du denn, als du hier aufgetreten bist, also als du angefangen hast, dann hier auf deutschen Bühnen wieder aufzutreten und dann natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg, kam dir da so ein gewisser Gegenwind entgegen? Also, dass man eben vielleicht gedacht hat, du bist Russin und das ist jetzt nicht so cool, dass du hier auftrittst?
Also, eigentlich nein. Es gab nur einmal eine Situation. Also auf Russisch auftreten kann ich eigentlich fast nur in Berlin. Mittlerweile gibt es jetzt auch in Dresden ein russischsprachiges Open Mic. Und wenn Shows sind und ich Support für einen russischen Comedian mache, dann auch in anderen Städten. Aber da gibt es jetzt keine Open Mics. Das heißt, in der Zeit bin ich sozusagen nur in Berlin aufgetreten. Und dadurch, dass ich diese russischsprachige Community relativ schnell positioniert hatte und auch eben Spenden für die Ukraine angenommen hat und eben einen Teil der Einnahmen auch, also die gingen quasi automatisch zu Hilfsprojekten in die Ukraine, war sozusagen das klar. Ich hatte nur mal eine Situation gehabt, wo ich auf Englisch aufgetreten bin, eben auch mit dem KünstlerInnennamen. Und da hat der Host der Show nachgefragt bei der Person, die mich empfohlen hatte, wer ich denn sei. Also wollte so ein bisschen die politische Linie abklopfen. Das wurde mir dann später gesagt, aber das war tatsächlich so der einzige Fall.
Das geht ja noch, sozusagen, ja. Also kann mir vorstellen, dass es da, also ich glaube auch die Lisa Kuss hat das mal erzählt, dass da auch ihr irgendwann mal, oder auch ein bisschen die Auftritte, glaube ich, haben sich auch bei ihr verringert. Also das ist, glaube ich, deutlich passiert und damit musste sie, glaube ich, auch erstmal umgehen.
Das stimmt. Ich bin ja tatsächlich, also selbst wenn ich als Janka Partisanka auftrete, mein Material ist ja doch, also erstens auf, also so auf Deutsch, aber eben überwiegend ohne Russland-Bezug. Und mich kennen jetzt auch, also mich kennt ja kaum jemand, ne? Also ich bin jetzt niemand, der einen Namen hat.
Noch nicht.
Aber das bedeutet, dass natürlich schon allein deshalb jetzt da nicht viel Gegenwind, glaube ich, kommen konnte.
Du veranstaltest ja selber auch Open Mics, gell? In den, also habe ich gelesen, Jena, Erfurt, Weimar, Provinzcomedy heißt das, gell?
Genau.
Ja. Und das machst du seit wann?
Das mache ich im Prinzip, seitdem ich wiedergekommen bin, seit September 2021.
Okay, das heißt, du mietest dort Räumlichkeiten oder hast dort Räumlichkeiten oder wie machst du das?
Genau, also wir sind auch zum Teil wechseln die Locations auch. Zum Teil sind wir in einigen schon sehr lange. Ich versuche halt Bühnen zu etablieren. Also dass ich natürlich auch KollegInnen bekomme oder habe, weil alleine auftreten macht keinen Spaß. Und das funktioniert ja auch gar nicht für so einen ganzen Abend. Das sind die Open Mics. Ich versuche auch, oder wer veranstaltet kleinere Mixshows, das sind keine großen Sachen. Wir haben jetzt keine riesen HeadlinerInnen. Das ist eher selten, wenn mal irgendwie eine Förderung ist, weil das muss man tatsächlich ganz realistisch sagen. Bei diesen Shows in der Provinz, da kann man eigentlich gar keinen Gewinn machen. Und wenn man einigermaßen Gagen zahlen will, dann ist zumindest in Jena sind die Bedingungen nicht so gut, dass man da Locations hätte oder beziehungsweise die Masse von Leuten hätte, um sich dann sozusagen große Namen zu leisten oder mittelgroße Namen. Mhm. Und was ich jetzt auch zunehmend versuche, sind so ein bisschen besondere Formate, wo ich, also jetzt hatten wir zum Beispiel die zweite Female Edition von einem Open Mic. Das ist immer, also ich freue mich total, dass wir das jetzt schon zum zweiten Mal in Folge schaffen, wirklich dann so viele weibliche und weiblich gelesene Comedians auf unsere Bühne zu holen. Aber das ist so mein persönliches Anliegen, sind immer noch und nach wie vor einfach viel, viel, viel zu wenig Frauen. Und ich gebe Workshops und ich merke, es ist echt schwierig, Frauen auf die Bühne zu holen, obwohl ich das schon ganz explizit mache und ja auch immer denke, ich sollte doch ein Vorbild sein. das ist mir immer noch ein sehr großes Anliegen. Aber ich versuche jetzt auch, ich habe jetzt auch so ein kleines Format für mich, dass ich so Mauerwolf experimentelle Comedy nenne, wo ich einfach all die Sachen, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, wo aber die Bühnen nicht so passend waren oder ich mich vielleicht auch nicht getraut habe oder das nicht der Zeitpunkt war, das mache ich jetzt einfach. Und damit bin ich total glücklich. Das letzte Mal waren nur 7 Leute da, aber es war eine ganz tolle Show und das ist so ein bisschen, ja, trägt auch so ein bisschen zu meiner Selbstverwirklichung, zu meinem Selbstausprobieren bei.
Bist du denn auch, hast du auch politische Nummern in deinem Programm?
Nicht so vordergründig, weil ich glaube, das ist was ich tatsächlich nicht so mag. Also, oder anders gesagt, ich bin ja eigentlich Historikerin und ich habe schon immer absolut gemocht, sozusagen die große Geschichte gespiegelt in den kleinen einzelnen Biografien und Lebensläufen und in den kleinen Geschichten der Menschen zu sehen, weil ich finde, da manifestiert sich das wirklich, da wird es klar, da wird es verständlich. Und Geschichte könnte man ja genauso mit Politik ersetzen. Also welche politischen Sachverhalte spielen denn so in meinem Alltag eine Rolle? Wo tun sich da Widersprüche auf? Oder was steckt denn da quasi gesellschaftlich dahinter, hinter einer vermeintlich privaten Situation? Deswegen, ich explizit politisch würde ich sagen, nicht. Aber ich würde mich schon als politischen Menschen begreifen. Und ich glaube auch, dass automatisch natürlich heute vieles politischer ist, als das früher war, gerade mit so dieser, nennt man jetzt nur Spaltung der Gesellschaft oder nicht, wie auch immer, aber gerade in Thüringen. Jena ist auch ein bisschen eine kleine Bubble, Gott sei Dank könnte man sagen, aber das ist natürlich absolut, also bedrohlich auch für mich und also nicht nur für mich, aber so die AfD Wählerschaft oder beziehungsweise einfach dieser Zuwachs und diese Normalisierung von rechter Sprechweise und rechtem Gedankengut. Und da ist natürlich, also Comedy mache ich, weil ich Comedy geil finde und Stand-up, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Kunstform und ich liebe das, aber damit drückt man ja auch bestimmte Werte und Haltungen aus und deswegen finde ich es auch total wichtig, solche Bühnen zu haben, weil auch das nochmal eine Möglichkeit ist, so, ich will jetzt um Gottes Willen Deutschland nicht mit Russland vergleichen, aber zumindest von der Struktur her oder von der Wirkungsweise ist es ja einfach ähnlich, bestimmte Sachen einfach, die vielleicht auch widersprüchlich sind, die schwierig sind, die auf so einer Bühne auszusprechen und gleichzeitig auch Leuten Mut zu machen, die sich eben auch einsetzen für eine bessere Gesellschaft, für eine liebens- und lebenswertere Gesellschaft und gegen Diskriminierung. Jetzt klingt das super pathetisch, um Gottes Willen, ich höre jetzt sofort auf, aber...
nee, das ist alles gut. Alles gut. Also ich denke, dass... ich meine, das ist vielleicht auch diese... Ich würde wieder sagen, Zwangsläufigkeit, aber vielleicht auch eben so ein Klischee, dass man sagt, na gut, mit dem Namen, mit dem Hintergrund, wir haben ja heute auch die ganze Zeit eigentlich sehr viel über Russland gesprochen und wie es da ist und so... ist es dann schwierig, vielleicht nicht politisch zu sein oder dass man nicht das Gefühl hat, du bist politisch, weißt du, so. Also, dass man sagt, na, sie redet immer nur über, keine Ahnung, ihren Beziehungsstress oder irgend sowas, ja. Mhm. Sondern man denkt dann gleich, ja, na, da ist bestimmt ein bisschen mehr da, ja. Also wenn du sagst, mein Mann ist Russe oder so, mhm. da fängt das schon an, dass die Leute sagen, oh, Moment mal, ah, jetzt kommt was Politisches, oder? Oder irgendwie so, was Gesellschaftskritisches kommt doch jetzt so. Lässt sich wie nicht verhindern fast, gell, mhm. habe ich das Gefühl.
Ja, das stimmt. Mhm. Und das ist sicherlich auch, das ist da auch drinne. Da kommt es tatsächlich immer sehr auf das Publikum an. Und da habe ich auch schon gemerkt, also Witze und Jokes funktionieren natürlich immer über die Vorerfahrung des Publikums, ne? Und über die Assoziationen yeah. und Bilder und Geschichten, die jeder mitbringt. Und wir haben als Gesellschaft, teilen wir natürlich bestimmte Klischees, Stereotypen oder auch einfach Erfahrungen. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass Menschen meine Jokes aus meiner Sicht falsch verstehen können, ne? Wenn sie das einfach durch ihre Brille lesen. Und da kam auch schon danach eine, und dann eben auch hier in Deutschland, also vorhin habe ich das so auf Russland gemünzt, aber dann auch hier in Deutschland vielleicht meine Ironie nicht erkennen oder falsch verstehen oder doppelt verstehen. Ne? Mhm. Also da hatte ich auch schon, dass Leute nach einer Show auf mich zukamen und mich dann mit Verschwörungstheorien irgendwie bombardiert hatten, weil okay. sie glaubten, dass ich sozusagen auf ihrer Seite war. Das hat mich ein bisschen irritiert und ich bin dann auch nochmal in mich gegangen. Trotzdem war dann mein Fazit, nee, also da hat mich eine Person falsch verstanden, aber ich gehe davon aus, dass das nicht die Regel ist und ich möchte mich jetzt auch nicht mit einem Transparent irgendwie hinstellen und sagen, das denke ich eigentlich jetzt politisch.
Ja, aber ich denke, da sind auch immer die Grenzen manchmal auch fließend. Also im Grunde auch, weil die Leute haben alle ihre eigene Story so auf Lager und wenn man lang genug wartet, dann erzählen sie einem das auch, ohne dass man was dazu tut. Und man muss ihnen manchmal nur so gewisse Worte entgegenwerfen und dann fangen sie an, ihre eigene Version zu erzählen. Und dann sehen ja. sie vielleicht auch, weißt du, in manchen Sachen mhm. Bestätigung ihrer eigenen, was weiß ich, Verschwörungstheorie oder was auch immer es ist. Das hat eigentlich dann mit dir oder so mit dem Gegenüber manchmal nichts zu tun.
Das, ist das stimmt.
So, das ist so mannigfaltig, das gibt es in so vielen Ausführungen, die eigene Wahrheit oder die eigene Welt, die man auf einmal erzählt bekommt und sagt, ja, das stimmt, das ist, weil derjenige denkt, er hat einen Gleichgesinnten gefunden. Ja. Und dann denkt man so, oh, scheiße, ich wollte gar nicht drüber reden, okay. Möchtest du denn mal unglaublich berühmt werden?
Nee, ich glaube nicht. Das ist ganz, ja, das ist tatsächlich, also so ein bisschen ja, aber nicht unglaublich. Ich denke da natürlich ganz viel drüber nach, wie jeder Künstler, jede Künstlerin. Aber das meinte ich auch vorhin so mit dem Durchatmen. Dass eigentlich so, wie es jetzt läuft, ist es sehr schön. Es ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich habe auch noch viele Ideen. Aber eigentlich habe ich aktuell, ich habe mit ganz tollen Menschen zu tun. Ich finde meine Jokes ziemlich gut, nicht da, wo sie sein könnten, aber auf einem Level, wo ich auf jeden Fall Spaß habe. Und ich finde meinen Alltag doch, also als Comedian, sehr vielfältig. Und ich habe das Gefühl, da gibt's noch ganz viel. Also es wird nicht langweilig, aber ich bin auch nicht total am Anfang. Und ich glaube, der große Nachteil von Berühmtheit ist, dass man für all die Dinge rechts und links, also das, was ich vorhin auch meinte mit meiner Mauerwolf-Show, wo ich ganz verrückte Sachen mache, dafür hat man dann gar keine Zeit mehr. Und das fällt dann alles hinten runter und keine Zeit, keinen Raum auch, ne? Und auch im Kopf. Und genau, das versuche ich gerade so ein bisschen zu genießen, weil das eigentlich total schön ist. Und wenn einen die Leute nicht kennen, hat man natürlich auch weniger, sag ich jetzt mal, Verantwortung, ne? Also in vielen Bereichen einfach, man steht nicht so im Rampenlicht, läuft dann so unter dem Radar und hat eben noch mehr so dieses, kann privat sein, beziehungsweise muss nicht drüber nachdenken, was bedeutet das jetzt, wenn ich das jetzt mache für meine Karriere oder so. Ich glaube, das ist ein gruseliger,
ja, aber da gibt's ja auch, glaube ich, sehr große Unterschiede, wie Künstler damit umgehen. Also es gibt welche, die das sehr abhängig machen, also die auch vielleicht eine gewisse Zielsetzung haben, sagen, ich möchte halt auch ganz gerne Das wäre vielleicht so was, was du vorhin auch erzählt hast mit dieser Show da in Russland. Also sie sagen dann, ich möchte gerne zu RTL in irgendwas gehen. Und dann musst du in gewisser Weise so, musst du auch so ein bisschen, darfst du nicht so viel Ecken und Kanten haben. Mhm. Ja. Aber andere sagen, nee, ich konzentriere mich auf, ich mache mein Ding und dann werden die trotzdem berühmt. Das gibt's auch und machen halt dann in den eher in den öffentlich-rechtlichen vielleicht Karriere oder. Also weißt du, es ist ganz unterschiedlich. Mhm.
Ich glaube, man muss auch gucken, wie man das definiert. Also ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht berühmt werden, dann heißt das sozusagen, ich muss kein A-Comedian werden, der Hallen füllt. Klar, wäre ich natürlich gerne auf so einem Level, wo ich dann irgendwann mal meine Soloshow spielen kann und nicht dann ne, jedes Mal irgendwie zittern muss, sind jetzt genug Tickets verkauft, lohnt sich das überhaupt? Und klar ist es natürlich auch schön, wenn die eigene Kunst von mehr Leuten anerkannt und geschätzt wird, weil natürlich, wenn das so ein bisschen ausbleibt, dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, bin ich so gut und alle anderen merken es nicht oder bin ich halt vielleicht auch einfach nicht so gut? Und das ist natürlich so der gescheiterte Künstler, die gescheiterte Künstlerin, die dann nur noch Workshops gibt und selber aber gar nicht gebucht wird, ist natürlich irgendwie auch eine nicht so schöne Fantasie. Aber ich glaube, man muss da, also das muss sowieso jede Person für sich selber herausfinden. Mein großer Vorteil und Nachteil, aber ich sehe es jetzt eher als Vorteil, ist halt mein Alter, dass ich eben auch weiß, okay, so durchstarten wie bestimmte junge Leute kann ich gar nicht. Meine familiäre Situation erlaubt das auch nur bedingt. Also ich könnte jetzt nicht 24/7 nur Comedy machen. Und gleichzeitig weiß ich auch, ja, aber es gibt so viele Sachen im Leben noch neben der Comedy. Ich möchte die gerne bis an mein Lebensende machen, aber ich fand es auch total cool, so viele Sprachen zu lernen, so viel zu reisen und dass das dann nicht auch mit dem Beruf verbunden war. Ne? Also man kann ja auch als Comedian viel reisen, aber dann ist es ja oft so ein bisschen fast Selbstzweck, sondern dass ich auch viele Jahre hatte, wo ich mich in ganz anderen Gebieten so selbst verwirklichen konnte und das schätze ich auch total. Und das würde ich mir auch gerne so beibehalten.
Ja, das klingt ja auch ganz vernünftig, wobei jetzt wegen dem Alter natürlich, also ich habe ich habe ja noch früher so eine Film-Talkshow gehabt, da habe ich auch mit der Alice Köfer, weiß nicht, ob du die kennst, die
nicht persönlich, aber als Name.
Ja, so Sendungen gemacht und die Alice, die hat ja auch die ist so alt wie ich, glaube ich, also auch so, ich bin 47, die ist auch so 47, 48, glaube ich, und die hat ja jetzt erst, fängt die an, eigentlich seit 1-2 Jahren so Karriere zu machen sozusagen, hat ja vorher eher so Chanson hat sie nicht gemacht, aber irgendwas mit Gesang und da fängt das erst an und die hat da überhaupt kein Limit, auch in ihrem Kopf, so dass sie sagt so, ja, ich werde ja auch in 3 Jahren 50 oder so, sondern die ist so jetzt, also die hat so eine ganz andere Energie und das finde ich ganz toll und bewundernswert, weißt du, so, also ich glaube, dafür ist es nie zu spät, so, das ist, kannst auch mit Ende 40, du bist ja noch ein bisschen jünger, aber kannst auch mit Ende 40 noch durchstarten, ja.
Glaube ich. Klar, ja. Ich weiß nicht, wie es bei Alice ist, aber ich muss natürlich sagen, ich bin immer deutlich die Älteste und das macht natürlich auch was mit einem, ne, wenn man sozusagen auf den ganzen Open Mics und Shows also nicht überall, aber also in Jena definitiv. Ich bin schon wirklich so die Comedy-Mutti.
Oh Gott, ja.
Ist auch nicht schlimm. Aber ja, also man hat da natürlich auch eine andere Selbstwahrnehmung, ne? Wenn man in dem Bereich zumindest mit weniger Leuten so seines Alters zu tun hat.
Ja, wobei, so, und dann gibt es noch ein Beispiel, kann ich auch nochmal sagen, die Katharina Hoffmann, die ist jetzt noch nicht so bekannt, aber die wird immer mehr. Die ist eigentlich eine Schauspielerin aus Berlin und sieht sich aber mehr eigentlich als Bühnenkünstlerin, auch als Comedienne eigentlich. Und dann jetzt in letzter Zeit sehe ich, wie die Katharina, da wird sie da eingeladen in die Fernsehsendung, da macht sie das, auf einmal Riesenbühne und mal gucken, wie es so weitergeht bei ihr. Und die ist so von ihrem, so, die sagt immer auch zu mir so, ach, ja, ich will das eigentlich alles gar nicht. Und dann so, so scheint die richtige Einstellung zu sein. Und die Katharina ist, also ich will sie jetzt nicht älter machen, als sie ist, aber auf jeden Fall Ende 50 schon. Und die fängt jetzt erst da richtig an, habe ich das Gefühl. Die ist in der Scheinbar. In der Scheinbar, weiß nicht, ob du die kennst, in Berlin gibt es die Scheinbar. da ist sie sehr, sehr viel immer gewesen und so. Und die ist so eine Ur-Berlinerin und ganz toll und so weiter. Und ich glaube, da, weißt du, natürlich ist sie dann vielleicht, dann hat die ihren großen Durchbruch mit 60, aber es gibt auch nicht so viele Frauen, die vielleicht auf der Bühne mit 60 ihren Durchbruch haben. Also das macht sie dann wieder besonders, ja.
Das stimmt. Und wir wissen ja tatsächlich nichts. Stand-up und Comedy in der Form ist ja immer noch sehr, sehr jung. Wir haben halt jetzt die Erfolgserlebnisse von jungen Leuten, die das sozusagen schnell machen.
Ja.
Aber heißt ja nicht, dass es dann auch nicht den anderen Weg geben kann, der auch zum Erfolg, ja, und Durchbruch, wie auch immer das aussieht, ja, führen kann.
Natürlich.
Klar. Genau. Aber ich glaube, es ist immer gut, sich zumindest zu überlegen, wenn der große Durchbruch nicht kommt, ist es trotzdem okay. Und also ich werde auf jeden Fall nicht das Gefühl haben, meine Zeit verschwendet zu haben. Das ist Ich glaube, ich werde es auch einfach noch sehr lange weitermachen. Absolut. Das ist schon, gut.
Davon gehe ich aus. Jetzt muss ich nochmal abschließend fragen, gibt es irgendwann wieder einen Plan, nach Russland zu ziehen? Oder dort weiter als Comedian aufzutreten oder irgendwas, was dir so im Hinterkopf...
Ich glaube momentan nicht. Tatsächlich, was mich viel mehr reizen würde, wenn es die politische Situation erlaubt, wäre im Kaukasus zu wandern. Also das ist ein Hobby, was ich sehr mag und was ich gerne fortgeführt hätte, vor allem in der Region, was jetzt aber nicht möglich ist. Nicht ausgeschlossen ist es vielleicht tatsächlich sogar nochmal mit dem DAD als Lektorin vielleicht nach Russland zu gehen, aber vielleicht wird es auch dann Belgrad und Serbien.
Naja, okay.
Allerdings, ich habe halt jetzt 3 schulpflichtige Kinder. Das ist schon mit mehr Aufwand verbunden. Und der Älteste ist leider, also leider sage ich, der ist in dem Alter, wo er, den kann man nicht mehr so einfach mitnehmen. Ne? Der hat dann schon so seine eigenen Vorstellungen. Deswegen vielleicht eher, wenn die Kinder dann nicht mehr da sind. Aber ich glaube auch, der vorhin schon zitierte Milo, der Engländer, der damals in Russland war, wenn sich die Gesellschaft nicht so sehr verändert, dann ist da natürlich auch ein Aspekt, wenn man Karriere machen möchte und sich dann auch bestimmten Fernsehformaten unterzieht, die das natürlich auf jeden Fall fördern. Da gibt es auch ganz klare Vorstellungen, und das meine ich jetzt nicht nur politisch, aber auch, was man machen sollte und wie, und ich glaube generell. Und Stand-up ist ja doch irgendwie, zumindest so wie ich es verstehe, hat auch was sehr Freigeistiges. Und ja, wir alle wissen, irgendwie müssen wir uns vermarkten. Aber wenn man so eine Karriere anstrebt, muss man sich schon noch gezielter vermarkten. Und da ist man dann halt wirklich nur die Deutsche in Russland. Und dann kann man, glaube ich, auch nicht mehr die Sachen, oder es ist schwerer, das zu machen, worauf man Bock hat, wenn es halt jetzt gerade nichts vordergründig mit dem Thema Deutschland-Russland zu tun hat, sondern man vielleicht philosophische Fragen klären möchte und alle sagen, ja, aber erzähl doch nochmal den Maschrutka-Witz von damals.
Ja, so. Ja, gut, wobei natürlich das auch viele, also haben auch viele hier das Problem teilweise auch. Also manche haben damit ein Problem, manche nicht. Manche bauen ihre ganze Karriere darauf auf und sind dann, ziehen sich noch mit 70 die Perücke auf und machen die gleichen Witze wie vor 50 Jahren. Das gibt's schon, ja. Aber manche zerbrechen daran. Das gibt's. Ich kenne einen ganz bestimmt, der hat sich irgendwann auch von der Bühne zurückgezogen, weil er im Fernsehen auch immer die Witze und dafür bekannt war, und dann ist er auf die Bühne und dann haben die Leute nicht mehr zugehört, was er gesagt hat, und haben im Grunde, und wenn er dann mal was gesagt hatte, was sie aus dem Fernsehen kann, dann haben alle gejubelt und danach waren sie wieder auf einmal ganz still. Und das war für ihn verstörend.
Oh ja, das stellt mir auch Horror vor. Ja. Ich glaube, für mich wäre es, oder ist es tatsächlich einfacher, oder es ist einfacher, Dinge hier in Deutschland, beziehungsweise konkret in Jena, zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Ne? Und das ist sicherlich nur im kleinen Rahmen, aber damit mache ich mich natürlich auf meine Art auch unabhängig. Ne? Und das ist dann auch meine Form, meine, wie auch immer sie dann aussehen wird, Karriere irgendwo zu begründen oder aufzubauen. Das macht es leichter, glaube ich, einfach, wenn man das da macht, wo man sich mit den Strukturen besser auskennt.
Na klar. Ja, liebe Janka, wir kommen zu einem Ende. Es war ganz wunderbar, mit dir zu sprechen. Du bist wirklich ein so kluger Geist. Ich finde, ich bin da wirklich tief beeindruckt. Ich ziehe meinen Hut. Ja, ich finde das ganz
toll.
Vielen
Dank.
Ja.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch sehr, weil tatsächlich manchmal fragen Leute schon nach, so wie war es denn in Russland, aber nicht immer sind sie auch dann wirklich so interessiert. Und es war sehr schön, auch mal wieder so ein bisschen Zeit zu haben, das auch so ein bisschen auszubreiten und auch vielleicht für mich so ein bisschen zu sortieren. Und fand es auch schön, dann ja von dir auch nochmal mit deiner Biografie nochmal eine andere Sicht gespiegelt zu bekommen.
Ja, ich finde, das mich hat das wirklich persönlich interessiert und ich glaube auch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen interessiert es auch sehr, weil man nicht so viel darüber redet, glaube ich, habe ich das Gefühl. Und ja, und du bist eben auch ein sehr spezieller Mensch, glaube ich, also im positiven Sinne, der, den man auch ja gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das ist umso wichtiger, dass man das in Zukunft hat. Deswegen habe ich auch gefragt, wie geht's bei dir weiter? Machst du große Karriere? Ich hoffe sehr. Jetzt bist du schon mal, ich meine, ich habe kein Millionenpublikum, aber trotz alledem ein paar habe ich ja schon. Und ich hoffe, dass meine Zuschauer auf jeden Fall deine kommenden Auftritte besuchen werden, wenn sie in der Nähe sind.
Ich würde mich sehr freuen.
Und wir verlinken deine Webseite auf jeden Fall. Da kann man ja bestimmt auch aktuelle Sachen finden, wenn es was
gibt. Genau, ich habe heute erst die Termine aktualisiert.
Cool, sehr cool. Also, liebe Janka, bleib noch dran, aber ganz offiziell. Alles, alles Gute für dich und bis bald mal wieder.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön mit dir.
Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.